Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich habe heute ein paar Impulse für dich vorbereitet rund um das Thema Vertriebsoptimierung, Steigerung der Abschlusswahrscheinlichkeiten, einfach mehr Profit durch weniger Leerlauf und weniger unsinnige Gespräche. Ich haue jetzt einfach mal der Reihe nach ein paar Sachen raus und hoffe, dass dir das an der einen oder anderen Stelle hilft, einfach selber dich anders zu verhalten. Punkt 1. In einem vorhandenen Markt Marktanteile zu übernehmen, ist immer einfacher, als einen neuen Markt zu generieren. Denken wir mal zurück an Tesla. Heute ist das im Prinzip jedem bekannt. Jeder hat irgendwo selber vielleicht schon mal in einem drin gesessen. Manche besitzen auch einen. An dieser Stelle tut mir leid für euch, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist es halt einfach so, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass wenn es den Markt nicht gibt und du den aufmachen willst, du einfach wahnsinnig viel in Vorleistung gehen musst. Das heißt, du musst wirklich Geld in die Hand nehmen, um erstmal überhaupt das Bedürfnis zu schaffen, dass Leute die Produkte und Dienstleistungen haben wollen, die du gerne anbieten möchtest. Und wenn das bisher noch keiner getan hat, geht ja auch viel Geld durch Aufklärungsarbeit verloren. Das heißt, du musst aktiv auf Leute losgehen und musst denen erstmal den Bedarf aufzeigen, den die dann erstmalig vielleicht wahrnehmen. Dann muss das noch spannend genug präsentiert werden, damit die Leute dann auch wirklich den nächsten Schritt gehen wollen, tiefer in das Thema einsteigen möchten und sich dann vielleicht sogar für einen Kauf interessieren. Und dann muss das ganze Angebot noch präsentiert werden, in der Hoffnung, dass es dann auch überzeugt und gekauft wird. Und da es sich ja um einen bisher nicht bekannten Bedarf handelt, könnte es gerade bei größeren Investitionen zu Schwierigkeiten führen, weil gar keine Budgets vorhanden sind, weil ja niemand damit gerechnet hat, dass hier eine Investition erforderlich ist. Von daher, nimm es einfach mal als Beispiel mit. Wenn du keine tiefen Taschen hast, wie Amazon am Start oder beispielsweise Tesla oder andere Firmen, dann macht es einfach keinen Sinn, sich ganz innovativ Gedanken darüber zu machen, mit welchen Produkten und Dienstleistungen könnte man sich einen eigenen Markt aufbauen und dann natürlich direkt auch eine vorherrschende Stellung besetzen, sondern es macht viel mehr Sinn, sich einfach zu überlegen, was wird an anderen Stellen erkennbar schon nachgefragt und dann nach Defiziten in vorhandenen Angeboten zu suchen. Es ist ja so, dass viele deiner Kunden, die du heute betreust, vorher auch von jemand anders betreut worden sind. Die haben also schon Produkte und Dienstleistungen von Wettbewerb bezogen, aber aus irgendeinem Grund waren die nicht zufrieden und haben deshalb gewechselt. Wenn du Kunden fragst, wird immer sehr schnell gesagt, es liegt am Preis, aber eigentlich ist das ja dummes Zeug, denn der Preis ist ja häufig gar nicht der Grund, warum jemand wechselt. Erstens ist der Preis ja akzeptiert. Wenn die Leute gestartet sind mit dir in der Zusammenarbeit, haben sie sich ja entschieden, dass sie bereit sind, den Preis zu bezahlen. Und solange das dann auch in irgendeiner Form passt, wird ja auch dieser Preis kontinuierlich bezahlt. Irgendwann kommt es dann vielleicht im Laufe einer längeren Zusammenarbeit dazu, dass du eine Preiserhöhung durchsetzen möchtest. Naja, und dann veränderst du ja im Prinzip so ein bisschen die vertraglichen Rahmenbedingungen. Aber eine moderate Preisanpassung führt ja nicht dazu, dass der Kunde sofort die Zusammenarbeit gänzlich in Frage stellt. Das tut er nur dann, wenn er auf der einen Seite das Gefühl hat, die Preise steigen zuverlässig, aber die Dienstleistung wird immer schlechter. Es ist ja in vielen Fällen, gerade wenn man von Mitarbeitern abhängig ist, organisatorische Sachen im Hintergrund zu stemmen sind und dann vielleicht auch immer wieder auch so mit, ja, ich sag mal, wechselndem Personal und wechselnden Voraussetzungen gearbeitet werden muss, weil man auch viele Individualprojekte betreut und gar nicht jeder in der Lage ist, den Kunden ideal zu helfen, dass der Kunde irgendwann das Gefühl hat, also die Leistung, die ich hier kriege, ist zwar irgendwo okay, aber mehr auch nicht. Und auf dem Level sind die Kunden dann natürlich auch bereit zu wechseln. Und wenn sie dann aber zu einem neuen Dienstleister wechseln, zahlen sie dafür ja im Normalfall auch mehr. Das ist also nicht der Preis, der sie wechseln lässt, sondern das erhaltene, ja, ich sag mal, Leistungspaket. Von daher musst du immer darauf achten, dass du dein Leistungspaket optimierst. Dann kannst du auch die Preise parallel anpassen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, du solltest jeden Kunden, der bei dir ist, mal fragen, warum sind sie eigentlich Kunde bei uns? Um dann einfach durch Überlappungen, weil Mehrfachnennungen herauszufinden, was wissen deine Kunden wirklich an dir zu schätzen? Und dann vergleichst du das damit, sind das deine Idealkunden oder nicht? Weil wenn du jetzt von irgendwelchen Kunden, die du ohnehin loswerden willst, lauter Hinweise kriegst, was du besonders gut machst, würde ich das ignorieren. Aber wenn du da richtig gute Kunden dabei hast, von denen du dir viel mehr wünschst, dann würde ich da ganz genau hinhören und würde einfach gucken, wenn der mir beantwortet, warum er Kunde bei mir ist, dass ich das stärker in die Außenkommunikation bringe. Weil du hast ja bereits erkannt, dass du Menschen, die das zu schätzen wissen, sehr gut helfen kannst. Und damit natürlich auch eine hohe Chance, dass du noch mehr Leuten, die so ticken, helfen könntest. Die wollen aber vielleicht konkreter auch abgeholt werden mit diesen Mehrwerten, die man sonst vielleicht in der Außenkommunikation bisher noch gar nicht stark genug betont hat und die viele da draußen auch vielleicht gar nicht von dir erwarten würden. Hinten raus, im Zuge einer intensiven Zusammenarbeit, sind die vielleicht positiv überrascht, festzustellen, dass du bestimmte Dinge auch noch machst. Aber manche würden halt nie bei dir starten, weil sie das im Vorfeld nicht gehört haben. Von daher kläre mit Bestandskunden, warum seid ihr Kunde bei uns? Und dann push das in deinem Marketing, um darüber auch schon passende Leads zu generieren, die dich dann ja beobachten und irgendwann vielleicht auch bei dir Kunde werden. Darüber hinaus ist aber auch so, du solltest die neuen Kunden, die zu dir gewechselt haben, jetzt so in den letzten 6 Monaten oder jetzt aktuell zu dir wechseln, auch mal konkret fragen, was war eigentlich der primäre Grund, warum sie jetzt den Wechsel des Anbieters durchgezogen haben. Weil im Normalfall werden die dir dann erzählen, wir waren schon eine ganze Zeit unzufrieden mit bestimmten Sachen, aber irgendwas hat ja das Fass zum Überlaufen gebracht. Und diese Schmerzpunkte solltest du wirklich rausarbeiten, um dann einfach ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was bringt Menschen zum Wechsel und was bindet sie an dein Unternehmen, weil du mit diesen beiden Facetten dein eigenes Angebot deutlich optimieren kannst. Punkt 1, du weißt genau, was darfst du auf keinen Fall dir für einen Lapsus leisten, weil das dazu führen würde, dass Kunden wechseln. Und auf der anderen Seite weißt du eben auch, was musst du nach außen kommunizieren, damit die Leute zu dir kommen. Dann ist es aber eben auch so, dass du vielleicht sogar mit symptombezogenen Marketinganzeigen hingehen könntest und dann einfach auch Kunden, die dich noch gar nicht auf dem Radar haben, triggern könntest, indem du zum Beispiel so Werbeanzeigen schaltest nach dem Motto, nervt sie Folgendes an ihrem Dienstleister und dann setzt du dabei Folgendes genau das ein, was dir der Kunde, der gerade zu dir gewechselt hat, gesagt hat. Wenn du wirklich genau hinhörst, wenn du Kunden fragst, was ist der Grund gewesen, warum sie den Dienstleister gewechselt haben, dann kriegst du eine Originalformulierung, die so auch im Kopf deines Kunden wirklich vorhanden ist. Du darfst das nicht interpretieren, du darfst das auch nicht schöner formulieren, du darfst das auch nicht einfach umformulieren, weil sich das dann vielleicht besser in irgendeinen Text einfügen lässt, sondern du musst wirklich im sogenannten Kundensprech bleiben, weil das einfach die Chance erhöht, dass jemand anders, der eben genauso branchenfremd ist wie dein jetziger Neukunde, sich auch richtig abgeholt fühlt. Also nehmen wir mal so ein Beispiel Computer. Der eine oder andere, der würde ja sagen, wir sind ein IT-Systemhaus. Das sagen aber auch nur IT-Dienstleister, weil die das einfach als Zeichen der Professionalisierung verstehen. Viele auf Kundenseite würden aber vielleicht sagen, wir brauchen einen IT-Dienstleister, wir brauchen einen Computerfuzzi, wir brauchen irgendeinen, der sich hier so ein bisschen um die IT-Infrastruktur kümmert. Da würde jeder ein eigenes Vokabular verwenden, je nachdem, wie technikaffin der ist. Und das ist ja in allen anderen Bereichen, wenn du aus einem anderen Bereich kommst, genauso. Du musst halt ein Gefühl dafür kriegen, was ist das Primärvokabular, was deine Kunden nutzen, um dich zu beschreiben, wenn du nicht dabei bist und sie nicht höflich sein müssen. Weil dir gegenüber würden die nie abfällig reden, aber tatsächlich ist es ja so, wenn der ein oder andere Handwerker braucht, dann sag ich, ich brauche mal irgendeinen, der hier was schrauben kann. Du würdest nie sagen, ich brauche einen Meister für irgendeine bestätigte Tätigkeit. So, ich brauche hier irgend so einen Muckel, der mal eben die Reifen wechselt. Ich brauche mal irgendwie so einen Vogel, der hier vorbeifliegt und einfach mal ein paar Bilder an die Wand macht. Und das ist im Endeffekt ja einfach ein Vokabular, was teilweise häufiger verwendet wird. Du kannst nicht auf jeden einzelnen Kunden eingehen, weil manche Leute ja vielleicht auch besonderes Vokabular verwenden, was du so noch nie gehört hast, was dann auch niemandem hilft. Aber es gibt halt meistens auch für bestimmte Berufsgruppen einfach so Oberbegriffe, an denen man sich orientieren könnte. Und dann kannst du in dem Bereich einfach loslegen. Das bedeutet also nochmal in der Zusammenfassung des ersten Impulses, wenn du dir ein Dienstleistungsangebot überlegst und dann damit voll angreifen willst, dann hast du sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten mit sehr viel Streuverlusten, sehr viel Vorlaufzeit. Es macht mehr Sinn, einfach zu gucken, welche Angebote am Markt bereits gut laufen und dann da einfach diesen Verdrängungsmechanismus zu nutzen und einfach zu sagen, Kunden, die diese Dienstleistungen jetzt schon von dem Dienstleister beziehen, sind ja unter bestimmten Aspekten auch wechselwillig und dann kannst du die ganz gezielt angehen und in dem Zusammenhang halt dann noch Neukunden gewinnen. Das kann man natürlich dann über symptombezogene Werbeanzeigen machen, das kann man über Social Media Content im Allgemeinen machen, das kann man über Postwurfsendungen machen, das kann man vielleicht auch über Videocontent machen, den man auf den verschiedenen Portalen ausspielt. Das kann man natürlich auch richtig assi machen, indem man sich einfach mal irgendwo beim Wettbewerber, der vielleicht ein paar größere Kfz-Flottenbestände hat, irgendwo in der Nähe hinstellt und einfach mal den Außendienstlern hinterherfährt, die so über Tag das Firmengelände verlassen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo fahren die hin, weil dann weißt du, okay, die arbeiten mit denen zusammen und dann kannst du natürlich im Prinzip mal recherchieren, was hat dieser andere Anbieter für Schwachstellen und dann kannst du die Kunden halt auch ganz gezielt angehen und bist damit nochmal näher an der Wahrscheinlichkeit dran, dass jemand wechselt. Wie weit man das machen möchte, würde ich immer ein bisschen davon abhängig machen, wie gut man auch vielleicht in einem regionalen Business auf die kollegiale Zusammenarbeit angewiesen ist. Wenn dich einer extrem ärgert und vielleicht auch immer hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, kann man den natürlich anderweitig ich nenne das mal, bedienen und bearbeiten und behandeln, als man das vielleicht mit jemandem machen würde, wo man sich immer mal wieder auch auf irgendwelchen Veranstaltungen begegnet, wo man vielleicht auch eigentlich so menschlich ganz gut miteinander klarkommt, im Business vielleicht einen gewissen Wettbewerbscharakter hat, aber eigentlich einfach auch jetzt nicht verfeindet ist. So ist es ja in meinem Bereich auch mit verschiedenen anderen, die so Unternehmensberatung anbieten oder irgendwelche Vorträge halten. Das sind ja teilweise auch echt coole Kollegen, wo man dann einfach sagt, dem würde ich jetzt A, nie ans Bein pinkeln und den würde ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar aktiv empfehlen oder selber buchen. Das mache ich ja auf meinen Veranstaltungen auch immer mal, dass ich irgendeinen Kollegen anrufe und sage immer, du bist besonders gut in dem und dem Bereich, komm doch mal vorbei. Jetzt gerade habe ich einen Wirtschaftspsychologen gebucht, der jetzt einfach mal vorbeikommt und auf einer Veranstaltung von mir mit meinen Kunden über das Thema Resilienz und Stress spricht, weil ich einfach feststelle, dass der eine oder andere da gar keinen wirklichen Mechanismus gefunden hat, um diese Sachen mal unter Kontrolle zu bringen und sich deshalb sehr schnell in der Opferrolle wiederfindet und dann vielleicht auch so ein bisschen träge und handlungsschwach wird. Und um da einfach ein paar Mechanismen kennenzulernen, weil das Unternehmerleben ist ja auch nicht immer nur von Erfolg geprägt, ist ja komplex. Da muss man ja einfach ein bisschen besser vorbereitet sein und deshalb der Kollege kriegt gerne Geld von mir, der kann dann auch von anderen Vorteilen davon profitieren. Vielleicht ist auch der ein oder andere von meinem Kunden interessiert, dann mit dem nochmal intensiver zusammenzuarbeiten. Aber so habe ich keine Hürden, so hat der keine Hürden, da kann man sich immer mal wechselseitig unterstützen. Von daher, abhängig davon, wie kollegial man miteinander umgeht, muss man im Prinzip einfach entscheiden, wie weit man dem dann auch vielleicht Kunden abnehmen würde. Weil beispielsweise auch, wenn du jemanden verfolgst auf Social Media, kriegst du ja auch ein bisschen das Gefühl, mit wem interagiert der, wer ist da im Prinzip in seiner Bubble drin. Da musst du dir einfach überlegen, ob du die Leute angehen möchtest oder nicht. Manche machen das dann sehr plump. Ich fand das jetzt witzig, ich habe vor ein paar Tagen auf LinkedIn was gepostet, wo ich von einem Kaltakquise-Workshop erzählt habe. Da habe ich hier im Büro einfach einen Kaltakquise-Workshop gemacht, sind einige Leute vorbeigekommen und wir haben einfach mal einen ganzen Tag zusammen live telefoniert, jeder in seinem Business Case und dann hat jeder von mir Hilfe bekommen bei den Formulierungen, bei der Argumentationskette und im Prinzip dann halt auch einfach beim Durchstellen, weil der ein oder andere scheitert ja schon beim Erstkontakt an der Zentrale. Und das war ein ziemlich cooler Workshop und dann habe ich dazu was gepostet und habe einfach gesagt, wir haben neue Termine bereits festgelegt. Wer Interesse dran hat, kann mir einfach mal eine Nachricht schicken. Und dann schreibt einer in die Kommentare, Philipp, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe hier noch Luft in dem Bereich. Und dann schreibt jemand anders, übrigens kannst du solche Workshops auch bei mir buchen. Was ich so peinlich und lächerlich fand, dass ich erst überlegt habe, eigentlich müsste man das löschen. Dann dachte ich aber, eigentlich ist es viel cooler. Ich lasse das einfach da stehen, damit jeder sieht, was das für eine Lusche ist. Weil ich meine, wie peinlich ist das denn, wenn du dich im Prinzip in ein Gespräch reindrängst, also quasi, stell dir vor, zwei Leute unterhalten sich, du springst aber dazwischen, sagst übrigens, ich kann das auch und ich kann das billiger, komm doch zu mir. Also ich meine, da musst du ja schon echt verzweifelt sein, um so zu agieren. Aber gut, so ist es halt. Nicht jeder da draußen am Markt ist eben auch professionell unterwegs, was ja auch deine Chance ist, neue Kunden zu gewinnen, wenn du dich einfach von den Wettbewerbern abhebst. Der zweite Impuls, den ich dir geben möchte, ist, weil ich das heute Morgen in einem Austausch mit ein paar Kunden von mir wieder gehört habe, da hatte jemand eine vertriebliche Idee. Der hat einfach überlegt, ich gehe mal ein bisschen los und recherchiere mal. Und dann hat er festgestellt, dass es eine gewisse Sparte von Handwerkern gibt, die tatsächlich völlig veraltete Webseiten haben, weil die irgendwann mal vor vielen Jahren von einem zentralen Anbieter, der da im Ausland, das ist kein deutscher Kunde, bestimmte Branchen aktiv bearbeitet hat, allen so ein Template verkauft hat. Das Template läuft jetzt seit vielen Jahren, das ist mit monatlichen Gebühren verbunden und da will er jetzt im Endeffekt einfach ein alternatives Angebot machen und auch mal ein Facelift oder vielleicht einen kompletten Relaunch der Webseite anbieten. Da hat er sich mit KI so verschiedene Ansätze überlegt, die das Ganze automatisiert für eine Kampagne vorbereitet haben und jetzt will er halt losgehen und die Leute alle kontaktieren. Das Problem dabei ist, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass Handwerker nicht der beste Kundenkreis sind, um mit denen über Technologiethemen zu sprechen. Insbesondere bei so klassischen Handwerkern, denk einfach mal nur an die Handwerksbetriebe bei dir im Ort. So ein Fensterbauer, so ein Schreiner, vielleicht auch irgendwie so ein Fliesenleger. Das sind ja, wenn die nicht neu gegründet haben, teilweise auch alteingesessene Betriebe. Jeder kennt die. Und wenn man halt so eine Dienstleistung braucht, geht man auch irgendwie dahin. Du fängst ja jetzt nicht an, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, eine Fliese oder was tauschen möchtest, weil da was kaputt gegangen ist oder du willst irgendwas komplett umbauen bei dir zu Hause, da jetzt hunderte Kilometer entfernt irgendeinen Handwerker zu suchen, nur weil der einen geilen Social-Media-Auftritt hat, vielleicht eine geile Werbekampagne und tolle Bewertungen bei Google, sondern du nimmst einfach einen aus dem Ort, weil der wird ja, um diese Baustelle abzuwickeln, auch ein paar Mal vorbeikommen müssen. Das heißt, da ist ja auch Nähe und Fahrtkosten und so eine Variable, die man einfach bei der Auswahl des Dienstleisters berücksichtigt. Von daher ist es eben so, da kannst du nicht einfach deutschlandweit auf Leute zugehen. Aber hier ist eben so, wenn du dann in dieser Situation dich als Kunde mal reindenkst, dann hast du einfach ja viele Betriebe, die einfach davon leben, dass diese Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Aufträge ohnehin bei den Leuten landen. Und deshalb ist jetzt der eine oder andere vielleicht gar nicht so offen, da jetzt irgendwelche Investitionen zu tätigen, wenn er sagt, ach, im Prinzip läuft das doch hier, was wir da machen. Und das ist eben auch wieder so ein bisschen ein Punkt, der an das anknüpft, was ich zuvor gesagt habe. Wenn du doch einfach die Möglichkeit hast, dir einfach einen neuen Kundenkreis zu suchen, dann such dir doch nicht vielleicht einfach den, der dir als allererstes durch den Kopf geht, sondern prüf im zweiten Schritt auch immer mal, wie wahrscheinlich ist das denn, dass der überhaupt offen für dein Angebot ist und wie wahrscheinlich ist das denn, dass der sich vor allen Dingen auch relativ leicht und schnell entscheiden kann. Weil natürlich ist es möglich, auch bestimmte Leute mit 14 Gesprächen irgendwann davon zu überzeugen, dass hier echt Handlungsdruck besteht und dann da auch mal einen Deal zu machen. Aber die ersten Gespräche werden ja im Normalfall nicht abgerechnet. Das heißt, du investierst eine ganze Menge unnötiger Zeit, um irgendeinen Auftrag zu holen, den du an anderer Stelle vielleicht viel schneller holen könntest. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute sich teilweise da einfach so eine fixe Idee überlegen und sich dann meinetwegen irgendeinen Branchenfokus für eine Kampagne ausdenken und dann mit vollem Einsatz in diese Richtung vorstoßen, dabei aber völlig außer Acht lassen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, in dem Bereich wirklich Umsätze zu machen und in dem Bereich auch nicht nur mit Streuverlusten zu rechnen ist, sondern vielleicht sogar auch eine Menge Widerstand im Sinne von, nein, ich habe daran kein Interesse, das brauchen wir alles nicht, hauen Sie ab, nerven Sie mich nicht. Und das muss ja auch alles in irgendeiner Form bearbeitet werden. Und die gleiche Energie in einem anderen Bereich investiert, könnte ja einfach deutlich schnellere Ergebnisse bringen. Deshalb nicht immer das Naheliegendste und den ersten Gedanken verfolgen, sondern vor allen Dingen auch mal drüber nachdenken, gibt es überhaupt Hinweise darauf, dass mein Angebot perfekt in diese Zielgruppe passt? Und wenn nicht, wer wäre denn ein alternativer Verbraucher, den man mal kontaktieren könnte? Und dann würde ich irgendwann mal im Split-Test oder vielleicht sogar mit mehreren in so einem Scoring-Modell einfach mal schauen, wie bewerte ich die Ausgangsszenarien, um mich dann auf die Leute zu fokussieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einfach am höchsten ist. Also ich gebe mal noch ein Beispiel, um die Leute auch abzuholen, die immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, das jetzt für ihren Business Case anzuwenden und nicht ganz so leicht in der Lage sind, mal eben um die Ecke zu denken, weil ich will euch ja hier wirklich helfen. Ich habe zum Beispiel früher in meiner Computerfirma immer gedacht, eigentlich wäre ja ein perfekter Kunde für mich auch ein Gründer, weil da hat man ja noch die Chance, von Anfang an alles richtig zu machen. Aber der braucht alles, der hat nichts, weil ein Gründer, der braucht im Prinzip in allen Bereichen Unterstützung. Der hat auch keine Zeit, sich selber zu kümmern, weil er sich um sein Kerngeschäft und den Aufbau seines Geschäftes kümmern muss. Aber dann kommt ja irgendwann mal die Dimension Finanzen zum Tragen und dann fällt ja jeder Gründer im Kern raus, weil die Gründer einfach nicht über das Kapital verfügen. Das war ja dann auch der Grund, warum ich immer wieder auf Leute gestoßen bin, die ihre ersten Computer bei Lidl oder Penny oder was für 399 Euro gekauft haben. Weil sie gesagt haben, es musste erstmal irgendwie laufen. Ich brauchte erstmal nur irgendwie Word und Excel und ein bisschen E-Mail-Programm, um die ersten Kundenkontakte zu pflegen und da was aufzubauen. Und nach wurde das Ganze dann in irgendeiner Form professionalisiert. Aber deshalb, an diesem Beispiel illustriert, wenn du irgendwelche Leistungen verkaufen willst, dann kann es zwar sein, dass die Kundengruppe Gründer ideal wäre, um denen da was beizubringen, aber auf der anderen Seite eben gar nicht über die Finanzstärke verfügt, um hier auch Investitionen zu tätigen. Deshalb lieber Finger davon lassen und lieber überlegen, wie kriege ich die etwas schwierigere Kundengruppe geknackt, weil da ist natürlich dann auch mit einem höheren Auftragsvolumen zu rechnen und wenn man einmal einen Fuß in der Tür hat, auch mit einer höheren Nachfrage über die Zeit zu rechnen, Stichwort Bestandskundengeschäft. Ich habe das ja bei mir auch. Ich hatte jetzt gestern Abend wieder ein Webinar gemacht. Da war jetzt wieder jemand dabei, der im Konzern arbeitet, der mir schon 12 Tage Beratung abgekauft hat und der einfach weiter in die Webinare kommt, weil er sagt, Semmelroth, ich kann immer was lernen, wenn ich dir zuhöre. Es ist immer spannend und es bestärkt mich auch immer wieder in dem Glauben, dass du der Richtige bist, um auch hier in unserem beruflichen Kontext zum Einsatz zu kommen. Und ich freue mich natürlich, dass der in dem Webinar immer wieder zuschaut, weil auch wenn ich den jetzt da nicht nachher auf irgendwelche Seminare hole oder den in irgendeiner Form von irgendwelchen anderen Angeboten von mir nochmal losgelöst von dem, was er schon bezieht, überzeuge, ist es ja einfach so, es zahlt ja darauf ein, dass er weiß, wer ich bin, was ich mache, was ich kann, wie ich es mache, dass er einfach ein positives Bild von mir hat. Und wenn er dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Investition in irgendeinem Bereich, der von mir bedient werden könnte, tätigen könnte, wäre ich ja wahrscheinlich einfach sein präferierter Anbieter, weil die Connection einfach stärker ist. Und deshalb ist es halt auch so, dass man sich überlegen muss, ja, es ist zwar schwieriger, bei so einer großen Struktur da einen Fuß in die Tür zu kriegen, aber wenn du einmal drin bist, dann macht sich diese Trägheit, die die Großen oft mit sich bringen, auch bezahlt. Weil bevor die dann nochmal eine Ausschreibung machen und nochmal in irgendeiner Form ein Lieferantenlisting angehen, greifen die lieber auf etablierte Leute zurück und dann bist du da auch über Jahre mit Aufträgen versorgt, wenn du es nicht vor die Wand fährst. und von daher nicht den einfachsten Weg wählen, sondern manchmal auch vielleicht einfach eine Hürde meistern, um dann einfach auch eine bessere Ausgangsposition zu besetzen. Denn wenn es einfach ist, machen es auch immer viele. Je schwerer es ist, desto niedriger ist der Wettbewerb. Das ist auch tatsächlich eine Sache, mit der ich mich selber immer wieder motiviere. Es gibt ja eine Menge Redner am deutschen Markt, die sind viel, viel bekannter als ich. Und dir fallen ja jetzt auch sofort welche ein. Und jedes Mal, wenn ich was von denen auf Social Media sehe, dann bin ich manchmal auch ein bisschen ärgerlich und denke, boah, schade, dass der das jetzt schon so viel erfolgreicher hinkriegt als ich, weil insbesondere, wenn ich dann auch weiß, dass die Leute gar nicht so gut sind, dann weiß ich halt auch einfach, die haben es einfach nur durch Sichtbarkeit und durch, ja, ich sag mal, langjährige Verfügbarkeit und ja, Sichtbarkeit halt geschafft, dass viele Leute sie als erste Option wählen, obwohl die längst nicht mehr qualitativ auf dem Level sind, den man heute anbieten müsste, um Leuten wirklich helfen zu können. Aber dann anstatt frustriert mich irgendwo in die Ecke zu legen und einfach nur zu jammern, dass ich vielleicht keine 140.000 Leute in meiner E-Mail-Liste habe, wie ein Kollege, der mir das letztens erzählte, freue ich mich einfach über die vielen Tausend, die wir haben und über die ganzen Geschäfte, die wir am Laufen haben und sehe das einfach als Ansporn und als Beweis, dass man in dem Markt Geld verdienen kann. Deshalb nimm bitte auch, wenn du vertriebsmäßig auf den Markt schaust, Konkurrenz als Zeichen wahr, dass man in dem Bereich echtes, gutes Geld verdienen kann und ignoriere dann auch einfach die Loser-Konkurrenz. Weil nur weil es viel Konkurrenz gibt, heißt es ja nicht, dass die alle mit dir um die gleichen Aufträge konkurrieren. Es gibt ja einfach auch eine Kategorie, und davon kannst du ja auch eine schaffen und eine besetzen, wo einfach die Konkurrenz zwar von der Branche und vom Leistungsangebot her vorhanden ist, aber nicht mehr so stark vertreten. Nehmen wir mal so ein Beispiel Steakhouse. Ein Steakhouse konkurriert ja nicht mit den Dönerbuden. Wenn du das global betrachtest und es ginge nur darum, Nahrung zu kaufen, also satt zu werden, ohne selber kochen zu müssen, dann würde man sagen, ja, Steakhouse und Pizzeria und Dönerladen stehen im Wettbewerb zueinander. Aber wenn man jetzt einfach mal Dönerladen und Steakhouse miteinander vergleicht, sind wir uns ja sicherlich einig, dass einfach ein Steakhouse häufig auch mit einer anderen Intention aufgesucht wird, beispielsweise sich einen schönen Abend zu machen, da auch länger in Ruhe zu sitzen, vielleicht auch gute Gespräche zu führen, in einem geschäftlichen Kontext vielleicht auch darauf hinzuwirken, hier einen Auftrag zu generieren. Das ist ja jetzt in der Dönerbude nicht unbedingt die Zielsetzung. Wenn du da mit einem Döner und einem Ayran sitzt, was ich ja bevorzuge, da möchte ich mich überhaupt nicht mit jemandem unterhalten. Da bin ich froh, wenn das nicht alles auf den Tisch fällt, weil da, wo ich hingehe, ist der Döner immer ziemlich voll. Und dann möchte ich einfach in Ruhe essen. Freue mich tatsächlich über die Mischung aus warmem Brot, Salat und Fleisch. Und wenn ich dann fertig bin, dann fahre ich nach Hause und kümmere mich wieder um was anderes. Aber deshalb bei dem Wettbewerb auch mal gucken, ist das wirklich nur, weil der in der gleichen Branche arbeitet, ein echter Wettbewerber oder ist der einfach nur ein Beweis dafür, dass es einen größeren Markt gibt und dann der aber tatsächlich irrelevant, weil der mit dir nicht mehr auf der gleichen Stufe steht. Also zum Beispiel nehmen wir mal mein Business hier, Vertriebsoptimierungen. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die da einfach für kleines Geld irgendwelche Beratungen anbieten und natürlich haben die auch gut zu tun, weil es gibt ja auch eine Menge Menschen, die haben keinen hohen Anspruch und auch nicht viel Budget und die sind dann einfach über irgendwelche Tipps dankbar. Brauchst ja nur mal gucken, du kannst ja zum Beispiel vertriebliche Weiterbildung auch bei der IHK buchen. Da kostet so ein Workshop vielleicht 170 Euro. Dann wird dir dieser Workshop von irgendeinem gehalten, der halt selber nicht mehr kann, weil wenn er sich teurer verkaufen könnte, wird er nicht für die IHK arbeiten. Aber wenn du selber gar nichts kannst, dann ist ja einer, der ein bisschen was kann, trotzdem was wert. Nur wenn du es jetzt richtig drauf hast, dann denkst du dir ja, okay, gut, mit dem will ich mich jetzt nicht auf eine Stufe stellen. Deshalb ist der zwar irgendwo im gleichen Markt, aber nicht wirklich als Wettbewerb zu sehen. Von daher auch diesen Blickwinkel immer mal im Auge behalten. Ein dritter Impuls, den ich dir einfach nur mitgeben möchte, weil sich das heute in einem Call mit ein paar Kunden von mir ergeben hat. Da ist ein Kunde von mir, der geht jetzt auf eine Messe. Der hat jetzt also einen Messestand konzeptionell entwickelt. Der hat sich da jetzt irgendwie überlegt, welche Angebote er auf der Messe präsentieren möchte. Der hat auch seine Mannstärke definiert, mit wie vielen Kollegen die da hingehen. Aber der hat jetzt zum Beispiel so ein paar Sachen einfach vergessen, die ich dir jetzt hier mitgeben möchte, damit dir das an anderer Stelle nicht passiert. Also der hat jetzt zum Beispiel gar nicht über das Thema Video- und Fotodokumentation nachgedacht, was ich ja für elementar wichtig halte in der heutigen Zeit. Ich würde ja, ob ich ein Business-Frühstück, ein Sommerfest oder irgendwas anderes mit Kunden mache oder einen Messestand organisiere oder irgendwo einen Vortrag halte, immer dafür sorgen, dass ich mindestens zwei Profis dabei habe, die einfach Video- und Fotomaterial erstellen. Und Profis sind nicht einfach nur Leute, die Bock haben. Das muss dir klar sein, weil manchmal greifen dann auch einfach Chefs, die sowas machen, auf eigene Mitarbeiter zurück, die halt ein tolles Handy haben. Und dann habe ich im Nachgang schon Fotos von Veranstaltungen gesehen, wo halt eine Menge Hinterköpfe und freigestellte Nacken drauf sind. Je nachdem, ne, wie weit der Pullover runterrutscht, ist der Nacken ja gut erkennbar. Aber mit solchen Bildern kannst du halt nichts machen. Jemand, der aber nicht professionell fotografiert, hat vielleicht nicht die Traute, auch mal auf so eine Gruppe, die sich gerade gut unterhält, zuzugehen und sagen, können Sie sich mal gerade im Halbkreis aufstellen. Ich würde diesen Moment gerne für die Ewigkeit konservieren. Und wenn du dann einfach Bilder von vorne hast, wirst du einfach coolere Effekte damit in der Außenkommunikation, auf Social Media und in Werbeanzeigen und auf deiner Webseite erzielen können, als wenn du halt einfach nur Personen nachweisen kannst, die da rumgelaufen sind, die man alle nicht erkennen kann, die alle so von der Seite oder von hinten fotografiert worden sind, weil der Fotograf nicht stören wollte. Videomaterial kann man ja einfach nutzen, um da auch Tätigkeiten zu dokumentieren und dann, wenn man auf verschiedenen Veranstaltungen war, das vielleicht auch als Beweis für vorhandene Expertise und Kompetenz nutzen. Und auch wenn jetzt die Tonspur bei bestimmten Messe-Events vielleicht nicht so brauchbar ist, weil es einfach nur laut ist, kann man ja das Videomaterial, die Profis nennen das B-Roll, einfach nutzen, um dann nach hinten raus einfach kleine Interviews und dann B-Roll-Material miteinander zu vermischen, um einfach einen etwas längeren Clip zu haben. Ohnehin würde ich dir empfehlen, wenn du auf Messen gehst, dass du auch immer jemanden dabei hast, der eine richtig aufwendig aussehende Kamera dabei hat, dann vielleicht mit vernünftiger Mikrofontechnik ausgestattet ist und dir dann auch so ein Mikrofon in die Hand drückt. Dann kannst du nämlich damit auch irgendwelche Interviews führen, wo Leute auch durchaus offen sind, sich mit dir auszutauschen. Also ich war jetzt beispielsweise vor längerer Zeit mal auf so einer Messe, da ging es um Immobilien und dann habe ich einfach jemanden zeigen wollen, wie das funktioniert. Da habe ich gesagt, hier, beobachte mich einfach mal. Und dann bin ich einfach zu den ganzen Protagonisten hingegangen, inklusive dem Verbandsleiter, ne, da dem Vorstand von dem Ganzen. Ich sage, hey, können wir mal eben ein Interview machen? Sagt er ja nicht nein, die sind ja alle da, um medienwirksam auch in Erscheinung zu treten. Und dann habe ich mir da die besten Redner angehört und habe dann mit denen Interviews gemacht. Immo Tommy, den der eine oder andere kennt, war auch da. Ich sage, Immo Tommy, können wir mal ein Interview machen? Der sagte, ich mache das normalerweise nicht, aber hier mache ich mal eine Ausnahme. War dann auch tatsächlich ganz nett, sich mit dem zu unterhalten, auch dann, als die Kamera aus war. Da war dann auch Immo-Scout, da habe ich auch keine Kontakte zu, ich kenne da niemanden, aber dann sind die auch mit mir ins Interview eingestiegen und dann hast du halt hinterher eine Menge Bild- und Videomaterial, was dich einfach mit diesen ganzen bekannten Playern in irgendeiner Branche abbildet und das führt ja dann einfach dazu, dass das dann irgendwann auch deine eigene Expertise und deine Reputation boostet und deshalb überlass sowas nicht dem Zufall. Ich habe ja früher, als es die Cebit noch gab, tatsächlich auch auf der Cebit sowas gemacht. Dann habe ich auch mal hier mit dem Vorstand von Cancom und Bechtle und so ein paar anderen Großen, die man am Markt kennt, wenn man in der Branche ist, Interviews auf der Bühne gehalten. Und ja, da kannst du dann im Endeffekt nachher natürlich viel PR dann auch in eigener Sache daraus ableiten. Der zweite Punkt, wenn du auf Messen gehst, ist, wenn du einfach, wobei Messe jetzt stellvertretend ist, ne, auch für andere größere Events, wo viele Leute rumlaufen, du musst halt einfach wirklich aktiv in die Kommunikation einsteigen. Du musst aktiv auf die Leute zugehen, du musst die ansprechen. Mein Tipp wäre immer, das ein bisschen amüsant und energetisch aufgeladen zu machen, weil tatsächlich, wenn da jemand auf der Messe ist, ist der ja häufig auch einfach müde, gestresst von den ganzen Gesprächen, auch gewöhnt, permanent angelabert zu werden, dass ihm einer was verkaufen will. Von daher musst du dich ein bisschen von den Leuten da abheben. Und wir haben jetzt eben für einen Kunden von uns eine coole Konzeption aus, ja, ich sag mal, Überraschungsei, Glückskeksen und ähnlichen Sachen als Gimmicks drumherum uns überlegt, weil der dann da auf der Messe einfach einen coolen Start und vor allen Dingen auch nach hinten raus einen guten Erinnerungsmoment generieren wird. Die Kunst beim Messen ist, dass du wirklich auf die Leute aktiv zugehst. Ich würde zum Beispiel empfehlen, die Leute aus der Distanz anzuschauen, die da im Gang so Richtung deinem Stand laufen, dann einfach mal zu lächeln, dann wenn die Blickkontakt haben und zurücklächeln, dann sind die auch offen fürs Gespräch, gehst auf die zu und sagst, ich habe sie von da vorne beobachtet, ich wollte sie unbedingt kennenlernen und dann steigst du einfach in das Gespräch ein. Das ist zwar jetzt kein geiler Hook, aber das ist wenigstens authentisch. Wenn du dich da hinter irgendwelchen super durchdachten Marketingformulierungen versteckst, die aber so im normalen Zwischenmenschlichen einfach hölzern und völlig fehl am Platz wirken, dann wird ja so ein Gespräch nicht zustande kommen. Aber wenn du einfach auf Leute zugehst und die vielleicht sogar ein bisschen zum Lachen bringst, kannst du da halt punkten. Kunde von mir hat jetzt eine sehr komplexe Software entwickelt, die er da in der Bauindustrie verkaufen möchte. Und in der Bauindustrie wird aktuell noch sehr viel mit Excel gearbeitet. Da haben wir auch gesagt, hör mal, mach dir doch so ein großes Schild, wo du einfach das Excel-Logo ausdruckst und dann rennst du mit dem Schild in der Hand auf Leute zu und dann sagst du einfach, was ist das? Und wenn dann einer sagt Excel, dann sagst du, ja, und das ist für viele nicht die Lösung, gerade wenn sie ihre Baukosten kalkulieren wollen, kommen sie mal wieder rüber, ich habe was für sie. Es gibt ein Überraschungsei und eine geile Software und dann kommen die Leute ja im Prinzip einfach mit schon, um das Überraschungsei abzugreifen, hören sich das an und schon hast du halt irgendwie einen Fuß in der Tür. Ne? Dann gibst du da im Prinzip den noch einen Glückskeks mit. Wenn er den dann später aufmacht, ist der Zettel da drin. Hey, Excel ist nicht die Lösung, ruf mich an. Und schon bist du im Prinzip mit den Leuten einfach wieder auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, weil die einfach an mindestens einer der Stellen durchaus lachen dürften. Das ist ja bei so trockenen Themen extrem wichtig, dass du dich einfach von den ganzen anderen, die über Fakten, Zahlen, Daten, Fakten punkten wollen, abhebst. Das heißt also, ich hoffe einfach, dass dir diese Impulse einfach mal gerade geholfen haben, weil ich hatte heute Morgen hier so einen zweistündigen Vertriebscall mit einer ganzen Menge Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo wir wöchentlich Abstimmungscalls machen, die mir einfach mal gerade so von aktuellen Projekten und Ideen berichtet haben. Und dann habe ich immer gedacht, das klingt, wenn man das so isoliert für sich selber durchdenkt, wahrscheinlich immer alles logisch. Aber diese Reflexion dann auch mit mir und den anderen Teilnehmern führt dann eben auch oft dazu, dass man eben das Geld nicht unnötig aus dem Fenster bläst oder vielleicht auch für bereits geplante Maßnahmen deutlich bessere Ansatzpunkte findet. Weil manchmal ist es auch besser, nichts zu machen und manchmal ist es auch besser, vorher nochmal eben kurz nachzufragen, was man tun könnte, um damit einfach weniger dem Zufall zu überlassen und hinten raus vielleicht noch bessere Ergebnisse zu erzielen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge geholfen hat. Freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und vielleicht diese Folge auch einfach mal bewertest. Danke dir, dein Philipp.